Roberto, du bist besoffen.
Selig sind die Stunden der Langeweile, denn in diesen Stunden arbeitet unsere Seele. Und mit diesem Zitat von Egon Friedell möchte ich euch auch direkt herzlich begrüßen zu unserer ersten Podcast-Folge.
Hello.
Hello. Wie ihr schon hört, sitzt mir heute Magnus gegenüber. Ihr werdet ihn alle höchstpersönlich schon kennen. Höchstwahrscheinlich schon kennen. Ja, genau, der Großteil. Und wir dachten uns, nehmen wir mal einen Podcast auf. Auch wenn wir beim Thema festgesetzt sind, ist es relativ schwer zu beschreiben.
Ja. Zumindest schwierig zu verstehen, würde ich fast sagen. Also
ja.
Ich glaube, beschreiben lässt es sich fast am besten mit dem, wie wir es genannt haben, Nichtstun oder dem Philosophieren über das Nichtstun und dem Philosophieren über die Muße. Und vor allem im Rahmen eines kleinen Konzeptes. Und zwar sprechen wir hauptsächlich über prominente Persönlichkeiten und was sie denn tun, wenn sie mal nichts tun.
Genau, denn wir führen einen Kreuzzug gegen die Langeweile. Also Langeweile ist ja in unserer Selbstoptimierungs-Effizienzzeit völlig fehl am Platze. Aber diese Langeweile, diese Muße, ist ja die Verfasstheit, in der wir kreativ sein können. In der wir uns selbst nochmal ganz anders spüren und, sage ich mal, eine andere Richtung geben können. Und ich würde mal sagen, du hast da eigentlich schon einen guten Start geleistet. Wir reden über das Nichtstun. Am besten wäre eigentlich eine negative Definition. Das heißt, diese Muße, dieses Nichtstun ist all das, was wir nicht für andere tun, was wir für uns selbst tun. All das, was nicht Arbeit ist. Also die, wenn wir es juristisch ausdrücken wollen, die zielgerichtete und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens in Form von Leistung. Und ja, also dass diese Muße, dieses Nichtstun gute Ideen fördert, Kreativität, Erfinderreichtum und all das, das wusste ja schon Archimedes. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber er hat ja das nach ihm benannten Prinzip der Verdrängung beim Baden entdeckt.
Beim Baden?
Beim Baden hat er das archimedische Prinzip der Verdrängung entdeckt.
Und da saß er in der Badewanne und hat sich die Achseln geschrubbt und dachte sich, Mensch,
er hat, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, er hat praktisch Steine oder Vasen, was auch immer genommen und ins Wasser getunkt und gesehen, aha, anderswo steigt der Spiegel ja. Das heißt, das Wasser wird verdrängt durch das Objekt. Um das jetzt physikalisch zu erklären, da bin ich leider nicht gut genug drin, deshalb lassen wir das einfach mal hier. Ja. Und diese alte Muße, das war halt schon den alten Griechen klar, ist wichtig zum Lernen für den Menschen. Der macht das Menschsein fast schon aus. Um da mal Aristoteles zu zitieren, das Menschsein ist eigentlich nur in Muße zu verwirklichen. Die Glückseligkeit des Menschen ist nur in Muße zu erreichen, so das wörtliche Zitat. Und der Kern oder im Kern dieser Muße ist eine bestimmte Beziehung zu unserem Zeiterleben. Stell dir mal vor, du läufst jetzt durch die Stadt oder du redest mit mir, du verbringst einen ganz normalen Tag. Du läufst durch die Innenstadt, gepflastert von Werbung, du kriegst auf dein Handy ständig Benachrichtigungen von WhatsApp, Tinder, wie sie alle heißen. Und du bist praktisch darauf eingestellt, einen großen Teil deiner Zeit oder bei vielen schon ihre gesamte Zeit, dass man diese Zeit nur noch in einem Reizreaktionsmodus wahrnimmt.
Voll, ja. Ich meine, das ist ja auch ungefähr das, was ich gestern auch nochmal dir gezeigt hatte oder wo ich mich auch irgendwie drüber echauffiert hatte, dass wenn man heutzutage irgendwie Social Media öffnet und im Allgemeinen irgendwie auf Social Media unterwegs ist, gefühlt ist es schon gar nichts anderes mehr als Werbung. Also gar nicht mal, dass dir nur die Werbeanzeigen ausgespielt werden, sondern auch der komplette Content und die komplette Plattform dreht sich ja gefühlt eigentlich nur noch um irgendwie Dinge oder vor allem irgendwas an die Person zu bringen. So, es ist nur noch zeigen, 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 draufklicken, kaufen, Impressionen und es ist nichts anderes mehr.
Genau,
also
genau.
Auch gerade wenn du dir Instagram irgendwie anguckst, im Gegensatz zu früher, ich habe das Gefühl, da sind auch die wenigsten Privatpersonen sogar noch so richtig dabei, auch als Content-CreatorIn, um das mal irgendwie so zu beschreiben. Du hast ja wirklich nur noch die ganzen Professionellen. Und auch wirklich, also von Firmen über Einzelunternehmen, über vor allem auch die ganzen Content-CreatorInnen, es ist ja nur noch Zeug und es sind nur noch Accounts da, um dich irgendwie zuzuballern.
Ja, alles ist darauf designt, uns dazu zu verführen, länger Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, auf diese bestimmten verlockenden Reize und Signale zu reagieren. Und das ist gefährlich, denn wie du schon sagst, die Kleinen, so wie du und ich, verschwinden zunehmend. Sei es jetzt auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Aber das kann man ja dann auch direkt darauf zurückführen, dass diese Menschen halt von diesem Reiz-Reaktionsmodus inzwischen eingenommen wurden und es nicht mehr schaffen, selbstständig Gedanken zu formen, auszudrücken, reifen zu lassen. Denn dieses Reagieren ist ja immer fremdbestimmt und erzeugt auch Druck bei dir. Immer. Das ist eine Anspannung, die spürt man auch. Wenn du, keine Ahnung, dein Handy nicht hast oder ständig Nachrichten reinkommen, das versetzt einen in einen Modus der Anspannung.
Total, ja.
Und im Gegensatz dazu, was wir heute besprechen wollen, diese Muße heißt ja eher, sich auf etwas einlassen, ganz aktiv. Du entscheidest für dich, da habe ich jetzt Bock drauf. Nichts tun, also Muße als Nichts tun ist auch schwierig. Wir können ja auch Muße erreichen, wenn wir unseren Hobbys nachgehen, Dingen, die wir lieben. Aber entscheidend ist, dass wir uns darauf einlassen und uns auch nicht mehr von unseren Smartphones terrorisieren lassen, von diesen Werbungen in der Stadt, von Leuten auf WhatsApp etc. Und genau, also man muss sich einer Tätigkeit widmen, die einem Freude macht, der man sich gerne hingibt, weil sie einen interessiert, fasziniert. Das kann ein Gespräch sein, so wie wir es jetzt hier führen. Es kann ein gutes Buch sein, es kann ein bisschen auf dem Instrument rumklimpern sein, singen, Saunabesuch, Kneipe, kann auch Muße sein. Oh, Drogen im Allgemeinen, als bewusstseinserweiternde Substanzen auf jeden Fall. Und in dieser Muße entstehen diese goldenen Stunden, die so wertvoll sind, weil wir da einfach neue Kräfte rausschöpfen können. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das war so eine kleine Einleitung einfach mal.
Es ist auch wichtig, genau, um irgendwie auch nachvollziehen zu können, warum wir uns mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen und warum wir auch überhaupt dieses Format so geschaffen haben.
Ja, genau. Und jetzt haben wir uns halt gefragt, wo sind die goldenen Stunden bei Promis oder bei bestimmten Gruppen von Menschen? Wo finden die ihre Muße? Wo schaffen die es, sich wieder aufzuladen?
Auch vor allem, ich finde das Interessante ist ja auch, dass es jetzt gerade beim prominenten Nichtstun, jetzt in unserem Fall dreht sich ja vor allem auch ums reines Philosophieren. Also es ist ja in keinster Weise irgendwie ein fundiertes Wissen da. Also klar, wir bringen immer mal wieder so ein paar Side-Facts, die wir irgendwie herausgefunden haben über die Persönlichkeiten. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir Interviews mit den Leuten geführt hätten und uns darauf basieren, sondern das ist auch so ein bisschen das Ding. Ich glaube, das ist auch das, was Dara sagen wollte. Ich würde es nicht als Gedankenanstoß betiteln und ich würde es auch nicht irgendwie als Anregung betiteln, aber es ist ja am Ende doch schon schön, auch mal irgendwie einfach Schmarrn zu hören.
Ja.
Und sich auch einfach mal damit irgendwie auseinanderzusetzen und auch einfach mal vielleicht mitzudenken, was denn dann doch diese ganzen prominenten Persönlichkeiten einfach mal so tun, wenn sie nichts tun. Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung. Ich glaube fast, wir können auch direkt starten.
Auf jeden Fall.
Um das vielleicht auch den Zuhörenden ein bisschen zu erklären. Wir sitzen uns gerade gegenüber und schauen uns tief in unsere Äuglein.
Hi.
Hi. Und wir haben beide zu unserer rechten Seite ein kleines Schälchen, wo der andere jeweils 10 prominente Namen aufgeschrieben hat. Und wir würden jetzt nacheinander immer mal wieder einen Namen davon ziehen und dann einfach mal grob gessen und grob philosophieren und, wie ich gerade so schön gesagt habe, Schmarrn darüber reden, was die Leute denn tun. Und ich glaube fast, wir können dann auch direkt reinstarten, oder?
Auf jeden Fall. Wer darf denn als erstes ziehen?
Wir können bis 1 schnicken.
Okay, let's go.
Da habe ich gewonnen.
Ja.
Dann, fange ich an, ne? Zieh ich einfach mal an.
Alright.
Was haben wir denn da?
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon ganz vergessen, wen ich da aufgeschrieben habe.
Wen aber?
Die König Willem Alexander.
Die König Willem Alexander. Ja, da habe ich. Kannst die Frage auch in Holländisch. Ja, weil ich dachte mir, was macht denn so ein König? Ich meine, okay, du bist Kanzler, du bist Präsident, das hört ja auch irgendwann auf. Aber König, du bist geboren, zack, bist du schon König. Also Kronprinz. Was macht denn so ein König? Wenn er gerade nichts zu tun hat.
Die Form der König Willem Alexander. Ist es der niederländische König? Ist es der niederländische?
Ja. Boah. Der war vorne Beatrix.
Na, ich meine, das Erste, was mir einfällt, ist sehr wahrscheinlich die Genüsslichkeiten der Niederlande aufs Kosten. Also ich denke tatsächlich, er wird sich, hoffentlich, König Willem Alexander, wirst du dir Kroketten und Gassoufflé und Frikandel und alles reinverleiben. Was jetzt, ne? Also hoffe ich für ihn, sonst hat er ein schlechtes Leben. Und nebenbei, ich glaube tatsächlich, dass das Cannabis gar nicht in der ganzen Niederlande entkriminalisiert wurde.
Doch, nur für unsere Ausländer.
Nur für uns Ausländer, okay. Pass. Das heißt, der König Willem Alexander kann auf jeden Fall kiffen.
Der kann richtig dick und so wie wegspliegen.
Er muss halt immer aufpassen, ne? Als König ist das immer so eine Sache.
Aber jetzt,
Wie alt ist er denn überhaupt, weißt du das?
Ich weiß es nicht, ich glaube Mitte 50, aber jetzt, wo wir über ihn reden, ist mir auch wieder ein krasser Fact eingefallen und den habe ich nicht, also an den habe ich nicht gedacht, als ich diesen Namen aufgeschrieben habe. König Willem Alexander ist noch als Kronprinz oder sogar schon als König, er hat ganz normal weitergearbeitet als Pilot für KLM.
Tatsächlich?
Er war Kapitän bei der KLM, vorher beim Militär.
Das ist ja und dann Passagierflugzeuge, richtig?
Ich glaube, selbst als König ist das er noch ist ja freizeitmäßig, hat er da so einen Luftkern, hat er da durchgeladen.
Freizeitmäßig eine Boeing 747 durch die Lüfte steuern.
Ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, wie das hier im Format ist, aber dürfen wir googeln? Ich habe jetzt mein Handy auch, glaube ich, gar nicht hier.
Ich kann googeln für dich.
Google mal bitte hier, König Willem Alexander.
Als Pilot.
Ja, ich glaube tatsächlich, er hat sich aus Jux, also einfach weil es für ihn dieses Nichtstun war, weil er meinte, es sei so entspannt, hat er sich an das Steuer eines Flugzeugs gesetzt, da ins Cockpit mit 300 Leuten hintan und das erstmal über die Weltmeere gesteuert.
Ja, ich hab hier einen schönen Artikel von der Tagesspiegel gefunden.
Ah ja.
Willem Alexander fliegt für KLM, der König im Cockpit. Da hattest du recht.
Der König im Cockpit.
Schön, ne? Seit mehr als 20 Jahren fliegt der König der Niederlande als Co-Pilot auf normalen Linienflügen der Airline KLM. Doch kaum jemand erkennt Willem Alexander. Also, was? Ja, der geht seinem Hobby anscheinend noch nahe. Schön. Der niederländische König Willem Alexander, 50 ist er, by the way, also wenn es noch aktuell ist, fliegt seit 21 Jahren regelmäßig als Co-Pilot auf ganz normalen Linienflügen. Kaum jemand erkenne ihn in seiner Uniform der Fluggesellschaft KLM, sagte der Monarch der Tageszeitung. Der Vorteil ist, dass ich die Passagiere immer im Namen des Captains und der Mannschaft willkommen heißen kann. Dann muss ich meinen eigenen Namen nicht sagen. Der König Willem Alexander lebt einen Traum. Nur wenige Passagiere würden seine Stimme erkennen, wenn er sich aus dem Cockpit meldet. Ist auch schön, sitzt die Gertrude in der Luft, also in der KLM-Maschine. Denkt sie, warum dich ist doch der meine König? Warum siehst du meine König und fliegt mein Cockpit? Ist aber, also jetzt auch ganz davon abgesehen, ich meine, natürlich so jetzt auch laut den ganzen Statistiken, ist Fliegen weniger gefährlich als Autofahren und so, aber ich meine, gibt es bei den Königen sowas wie den Secret Service oder so? Ich dachte, wie ist das? Da würden mir alle Laternen brennen, wenn ich da der Secret Service von der König Willem Alexander wäre.
Also wenn ihr in KLM-Flug steigt und in den ersten zwei Reihen so ganz verschwitzte Anzugträger sitzen seht, vier Stück mit noch so einem Ohrstöpsel, dann wisst ihr schon mal, wer euch da durch die Gegend fliegt.
Sehr wahrscheinlich der König, Entschuldigung.
Aber das musst du dir mal überlegen. Der Mann denkt sich, okay, das ist so eine, ich werde einfach nicht erkannt. Ich gehe auf die Straßen in Amsterdam oder in Den Haag oder wo auch immer der Königspalast ist und die Leute umschwärmen mich auf meinem Feeds.
Ja, das ist schon sehr angenehm. Aber die Holländer sowieso haben da, was das angeht, irgendwie eine sehr, sehr, sehr sympathische Herangehensweise, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, die sind auch lockerer als
wir. Ich glaube auch tatsächlich.
Ich will das nicht zu laut sagen, aber ich glaube, die sind lockerer als wir einfach.
Was jetzt auch nicht so großartig schwierig ist, also irgendwie lockerer als die Deutschen zu sein. Aber ich meine auch, also gut, wenn man sich jetzt so auf Verkehr und Strafen und sowas bezieht, da sind die Holländer schon teurer als wir, muss ich sagen. Also schon recht streng. Also ich glaube, da kann dir der Lappen schnell abgenommen werden, wenn du da irgendwie ein paar Kilometer zu schnell durch die Krachten reist.
Ja, aber verdient. Ich meine, ich glaube, Verkehr ist sowieso gnadenlos in Amsterdam.
Gar nicht mal nur Amsterdam, ich meine auch schon in den Niederlanden.
Ja, stimmt. Also bist du mal irgendwie aus Versehen auf so einem Fahrradweg rumgewandelt in der Innenstadt und wurdest fast überfahren. Die sind da ohne Gnade.
Und trotzdem dürfen die ganzen Rollerscooterfahrer da ohne Helm fahren, ne? Ja. Also in Amsterdam zumindest, meine ich, ja.
Das ist aber weird.
Ja, irgendwie sind die Holländer, die sind sehr, sehr tief. Aber auch sehr fortschrittlich, ne? Ich finde jetzt auch ganz kurz jetzt, damit man das nicht hier irgendwie so locker und offen, damit man das einfach so als wie kann man das lapidar als so ein Hingerotze bezeichnen, sondern es ist ja schon so, dass es also es ist schon recht fortschrittlich, der Gedanke, ne? Jetzt auch mal im verglichen mit den Skandinavien und so, das ist schon, also die wissen schon, was sie irgendwie tun müssen und an welchen Schräubchen sie drehen müssen, damit auch das alles irgendwie ganz gut läuft.
Die sind auf jeden Fall liberaler als wir und auch progressiver, aber angesichts der ganzen Regierungskrisen, die sie in den letzten Jahren haben, würde ich sagen, manchmal finden sie ihre Schrauben nicht, aber alles in allem, glaube ich, haben die Niederländer. Ist ganz gut.
Schön, ja, da muss ich auch tatsächlich mich noch einmal anschließen, weil das muss ich auch einfach mal irgendwie loswerden. Ich hatte es dir, glaube ich, letztens schon mal gesagt. Ich finde es unglaublich, dass wir Deutschen einfach in den Urlaub nach Holland fahren und an jeder Ecke denken die Deutschen, sie können die Holländer einfach auf Deutsch ansprechen. Also das ist ja, da sitzt der Manni irgendwie, da sitzt der Manfred in der Strandbar, im tiefsten Holland wirklich, kannst du sein, wo du möchtest, kannst du 4 Stunden bei von mir aus Essen nach Holland düsen, bist im tiefsten Holland und hockst dann da in deiner Strandbude und dann sitzt da der Manfred und sagt, ja, guten Tag, ich hätte gern Bier.
Hey, und ja, ich meine, das sind ja auch nur Sumpfdeutsche. Oder Deutsche mit Kehlkopfkrebs, kannst du dir aussuchen. Ich glaube, das müssen wir auch rausschneiden. Aber ich meine, so großer Unterschied ist da nicht. Wir verstehen die nicht, weil die sich irgendeine komische Geheimsprache da aus Englisch, Deutsch und Schwedisch gebastelt haben. Aber wir Deutschen, wir sprechen ja klar und deutlich. Und wenn ich klar und deutlich mein Bier da, meinen Heineken an der Strandbar in Sandefjord stelle, dann will ich dann auch auf Deutsch bekommen.
Ja.
Nein.
Nee, auf keinen Fall. Ich finde, das ist schon eine Frechheit, dass man sich das so angeeignet hat. Weil ich weiß auch noch, meine Mutter hat mich gefühlt verprügelt, wenn ich auf Deutsch geredet habe. Ich meine, Mann, das ist ein anderes Land, so, das ist eine andere Sprache, so, du kannst dich davon. Natürlich, sie kennen fast alle Deutsch, so, aber ich finde jetzt nicht, dass man davon ausgehen kann, dass sie alle Deutsch verstehen und auch irgendwie Deutsch, also vor allem Deutsch verstehen, so. Dann mach's auf Englisch. Ich meine, die Niederländer sind begnadete Englischsprecher, so. Das muss man ja auch dazu sagen. Ist auch nochmal zum Vergleich Fortschritt, ne? Komischerweise hat in den Niederlanden jeder gecheckt, dass Englisch so langsam die Weltsprache geworden ist. Und bei uns in Deutschland hast du immer noch welche, die kein Wort Englisch verstehen.
Oh, das geht. Also ich meine, in unserer Generation, wer spricht da kein Englisch mehr?
Gut, ja, wir sind jetzt auch irgendwie ein schwieriges Beispiel, ne? Wir sind ja auch die fortschrittlichste Generation, ja, um das mal ganz kurz hier zu sagen. Sonst würden wir jetzt, ich meine, wir sprechen über Muße, Genuss und über... Das ist ja auch, sollten wir auch, glaube ich, mal wieder zurück zum Thema kommen. Ja, wir
verquatschen uns hier wieder, gell? Ich wollte gerade sagen, lass mal zurückkommen zum König Willem.
Zum König Willem.
Was ist das sein Nichtstun? Schön jetzt, also der kommt da in seiner Limo, kommt er am Flughafen an, geht da durch die Sicherheitskontrolle, hallo, ich bin euer König, ich lasse mir gar nichts kontrollieren, setzt sich ins Flugzeug, Autopilot an.
Na, ist ja sogar nur der Co-Pilot. Ist ja sogar nur der Co-Pilot.
Co-Autopilot. Haben Co-Piloten auch nochmal einen extra Autopilot?
Ich frag mich gerade, wo ist denn da der Unterschied zwischen dem Co-Pilot und einem normalen Piloten? Also was machen die? Darf der Co-Pilot das Lenkrad nicht anpacken? Oder darf der nur Gas geben?
Der Kapitän
oder?
Darf die Durchsagen machen. Außer wenn der König dann halt neben dir sitzt.
Ich wollte gerade sagen, dann
auch nicht trauen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so das einzige Privileg, was du hast. Ich bin tatsächlich mal mit BlaBlaCar, mit einem Piloten der Luxair, von Mannheim in meiner Heimat gefahren und der war auch noch sehr, sehr jung, der war in unserem Alter, also so 23, 24 und der hat auch erzählt, dass es im Grunde kein richtiger Job mehr ist. Also das Einzige, was du als Pilot und Co-Pilot noch machst, ist die Landung und der Start.
Ah ja, gut, das ist ja auch wichtig genug, ne?
Ja, ich sag mal, da kann schon viel schief gehen, da kannst du nur gegen Dinge fliegen, da oben nicht mehr.
Kannst du höchstens mal eine Möwe irgendwie erwischen ja. Oder sowas.
Nee, aber der meinte wirklich, der Co-Pilot in seiner wichtigsten Funktion ist dazu da, den Piloten zu ersetzen, falls dieser ausfällt.
Ah, krass. Okay, ja, ist interessant.
Also im Grunde
also machen Backup. Die Kaldommes gleich. Genau. Es ist der Backup-Rapper, also gesehen im Cockpit. Genau. So. Er kümmert sich darum, wenn der Pilot mal keine Puste mehr hat.
Genau, aber sonst, diese Flugzeuge steuern sich mehr oder weniger von selbst. Und bei diesen Langstreckenflügen hast du ja dann noch den Co-Co-Piloten.
Gibt's da noch einen?
Genau, ja. Auf Strecken über so und so vielen Stunden. Das ist wie bei den Truckern. Die dürfen ja auch nur so und so viele Stunden fahren. Ja,
mit den Reisebusfahrern und sowas, ne?
Oder wie in unserem Job. Wir dürfen ja nicht mehr als 6 Stunden arbeiten, ohne eine halbe Stunde Pause zu machen. Und ich glaube, das
geht. Die wir uns auch mehr als genehmigen,
diese halbe Stunde. Ja, auf jeden Fall. Immer schön beim Kaffchen da unten beim David.
Ja, aber auch nochmal, um auch nochmal jetzt auch zurückzukommen mit König Willem Alexander. ist jetzt wieder ein weirder Vergleich und sehr random einfach mal so dahergesagt, aber wir beide, auch jetzt hier für die Hörenden, wir beide haben vor einiger Zeit wieder angefangen mit der Serie 24, ein absoluter Banger, den man auch, also auch absolut Kult, muss man ja auch dazu sagen, jetzt je nachdem, was für eine Generation uns hier zuhört, wir selber sind ja auch schon fast zu jung dafür, jetzt um das irgendwie großartig mitbekommen zu haben, aber absolute Empfehlung hier an dieser Stelle. Wenn man Bock auf Spannung hat und vor allem auch keinen Bock hat, zur Ruhe zu kommen, weil diese Serie ist unglaublich, wirklich. Von 5 Minuten, also im 5-Minuten-Takt ballern die dir da irgendwie ein neues, keine Ahnung, was du bist, stehst jedes Mal wieder vor einem Dilemma, sowohl gefühlstechnisch als auch irgendwie so, okay, wem traue ich jetzt, ist unglaublich. So, aber um jetzt auch nicht wieder abzuschweifen, da gab es ja gestern eine Szene, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 4, 5, 5 müssten wir sein.
Genau, ja.
Ich probiere es auch zu machen, ohne es zu spoilern. Es dreht sich ja, die erste Staffel dreht sich vor allem um David Palmer. David Palmer ist Kandidat für die Präsidentschaftswahl in Amerika, soweit ich weiß.
Genau.
Und auf ihn ist ein Anschlag geplant. Und ich vergleiche jetzt einfach mal so die Aufgaben oder das Leben eines Staatsmannes oder Frau mit dem Leben von Monarchen. So. Und David Palmer in der Serie, klar, es ist eine Serie, aber es gab sehr, 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 sehr wenige Momente, wo er denn wirklich einfach er war, im Sinne von, wo er sich mit seiner Familie unterhalten konnte, wo er einfach mal irgendwie mit seiner Frau auf dem Sofa saß und einen Film geguckt hat oder so. Und ich glaube tatsächlich, das ist bei den Monarchen nicht anders. Also ich denke mal, die haben so viel zu tun und ich glaube wirklich, du stehst auf, hast direkt da deine niederländische Secret Service vor dir stehen, kriegst deinen Kaffee vorgestellt, dein fertig gemachtes Rührei, startest in den Tag. Ja genau, das Strohwaffel auf den Kaffee noch und dann startest du in deinen Tag und dann gehst du von Termin zu Termin und kommst abends wieder nach Hause, hast vielleicht noch kurz, irgendwie kannst du kurz Garten mit deinen Kindern spielen.
Das ist halt dieses Krasse, also deshalb habe ich mir auch den König ausgesucht.
Ja, ist stark,
wenn du
ja
eine Person des öffentlichen Lebens bist und du praktisch deine Bedeutung als Individuum fast neben deiner zeremoniellen Rolle hintantritt und du als Person weniger wichtig bist als deine Rolle.
Ja, bist du weniger wichtig als deine Rolle? Ich meine, deine Rolle bist ja du. Ja, deswegen.
Genau, deine gesamte Persönlichkeit definiert sich über deinen Job, salopp gesagt. Es ist nicht so wie Leute, die ein bisschen zu viel Stolz in ihrem Job haben und sehen und daraus ziehen. Aber bei ihm, er hat ja keine Wahl.
Nö. Naja, hat er keine Wahl. Ich meine, gucken wir uns das Beispiel jetzt in der britischen Monarchie an, so guckt ihr Prinz, was, Harry, glaube ich, der ist doch rausgegangen, oder? Ich meine, der hat sich komplett von der Monarchie gelöst.
Ja, genau, weil er eine Mogel geheiratet hat oder wie auch immer die das da oben nennen. Weiß ja nicht.
Naja, also es geht darum, dass er, aber ich meine jetzt hier, Kate Middleton ist doch auch, kommt doch auch nicht irgendwie aus dem Monarchenkreis. Warum ging das, hat sie sich einfach angepasst und war so okay? Oder meinst du jetzt mit der Vorerfahrung auch von Harrys, Meghan Markle ist es doch, gell? Warum? Also warum musste er rausgehen? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Boah, ich glaube, das war in Japan so. In Japan hat sich auch, ich glaube, die
Kaisers. Die sind immer sehr auf, ja genau, das muss alles innerhalb Familie genau, oder sonst. Die
Kaiserstochter wurde verstoßen.
Das kann sein, gut, aber Harry wurde ja auch nicht verstoßen.
Nee, der hat sich, glaube ich, freiwillig rausgelöst. Aber bevor wir jetzt anfangen, hier über Harry und Meghan Markle zu reden, dann hört doch mal bei Bibi rein oder wer auch immer so eine Scheiße interessiert. Also ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, Prinz Willem, ich meine, wir haben ja rausgefunden, was er macht. So, er fliegt hobbymäßig, er geht seinem Hobby nach und geht Flugzeug fliegen.
Das ist sein Hobby.
Das ist voll.
Ohne Scheiß, denn du musst ja mal, wie du sagst, der Mann hat einen vollen Terminkalender. Aber trau dich erstmal, einem Piloten auf den Sack zu gehen, während du in diesem Flugzeug sitzt.
Das ist unglaublich. Ach, Entschuldigung, das war schon wieder mein Weinglas.
Vielleicht ist das ja auch sein Sinn dahinter. Der denkt sich, ja, Mann, also wenn mir jetzt jemand auf die Nerven geht, wenn ich nur eine WhatsApp zu viel bekomme, dann geht das Flugzeug hier mit mir runter.
Dann habe ich selber keinen Bock mehr auf das Ganze. Fuck mich alles nur noch ab. Ja, aber dann haben wir doch Entschuldigung, jetzt die ganze Zeit Prinz Willem, sage ich es mit Prinz William und so emotional. Da haben wir doch den König Willem auch eigentlich abgehakt. Dann darfst du auch die nächste Karte ziehen. Ja, danke.
Aber dazu noch ein letztes Wörtchen. Da, finde ich, sieht man auch, wie schwierig das überhaupt zu definieren ist, was wir hier machen wollen. Voll. Denn er macht ja was. Er macht wahrscheinlich das Verantwortungsvolle, was sich viele vorstellen können. Aber
für ihn ist es die Muße, für ihn ist es eben das Nichtstun, weshalb wir das immer wieder aus anderen Sichtpunkten bewerten müssen, weshalb wir auch diese ganzen Nähmchen hier in unserem Schälchen haben.
Um den Fluss mal hier aufrecht zu erhalten, würde ich fast sagen, dürftest du mal da in dein Schälchen greifen.
Dann greife ich mal ins Schälchen.
Und der Name ist, ich krieg's nicht auf, Rainer Kallmund.
Rainer Kallikallmund.
Lecker. Richtig leckerer Name hast du mir hier lecker gegeben.
Top.
Also. Rainer Kallmund. Ich würde mal sagen, in seiner Freizeit nimmt er hauptsächlich ab gerade, wa?
Ich wollte es gerade sagen. Also ich meine, ich hab lange kein Bild mehr gesehen von ihm, aber das Letzte, was ich gesehen habe, ist gruselig. Also der hat sich ja wirklich halbiert. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ich hatte da auch ein bisschen mal was gelesen. Ich glaube tatsächlich, das war ja auch, oder diese ganze Abnehmkur lief ja irgendwie im Rahmen von einer Magenverkleinerung oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall in Form einer Operation. Und so wie ich das verstanden habe, wie er es gesagt hatte mal in ein paar Interviews, könne er auch gar nicht mehr so viel essen. Und ich frage mich dann in dem Rahmen so, wenn jetzt deine prominente Persönlichkeit oder die Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nur aufgrund des Genusses und des Essens irgendwie aufgebaut wurde, stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor. Also was macht er denn? Ich meine, er hat sonst immer wieder große Töne gespuckt, dass er tatsächlich einfach nur gerne isst und gerne konsumiert. Und jetzt, wenn er so abgenommen hat, also was tut er? Ich meine, ist dann auch die Frage, inwiefern nimmst du dieses ich nehme ab und kümmere mich um meinen eigenen Körper auch in den Rahmen des ich kümmere mich um mich selbst.
Ja, da geht's ja eher dann in die Physis, in die körperliche Welt. Ich glaube, die Muße ist tatsächlich dann eher auf das Geistliche beschränkt. Also geistig nichts tun, etwas für sich selbst tun.
Dann würde ich fast sagen, ich glaube, der Junge ist so ein gebildeter junger Mann. Oder ja, doch, junger Mann kann man ihn noch betiteln. Ich glaube tatsächlich, dass der sich unglaublich viel mit Kultur auch auseinandersetzt. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass er viel liest, abseits der ganzen Kochbücher, die er sehr wahrscheinlich schon gelesen hat. Glaube ich, dass er sehr viel liest. Und ich meine, was ich bei ihm sehr auffällig finde, ist, dass er unglaublich gut reden kann.
Ja, also man macht sich oft über seinen Dialekt lustig und so, aber er war ja auch lange Manager und alles, gell?
Ja, bei Leverkusen, ja, soweit ja, ich weiß. Ja. Ne? Hat das auch sehr gut gemacht, soweit ich das irgendwie noch im Kopf habe. Mhm. Und ich glaube, gerade Rainer Kallikallmund, den habe ich jetzt auch im speziellen Fall auch einfach aufgeschrieben, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, dass nochmal über ihn gesprochen wird. Es ist so ein Spirit-Animal auch von mir, muss ich sagen. Der hat so ein, keine Ahnung, der Galli, der guckt in die Kamera und fängt an zu reden und du denkst dir so, Mayo, das ist, das sehe ich genauso. Das ist so lecker, schmecker, alles saftig, deftig und das muss immer Butter haben und flüssig und Soße drauf und Fleisch und es ist so. Ich finde es schön, dass es solche Persönlichkeiten auch irgendwie in der deutschen Medienwelt auch noch gibt, wie Rainer Kallikallmund, weil das ist so dieses richtig schön, der sagt, was ihm auf der Zunge brennt und nimmt kein Blatt vor den Mund und ist einfach, keine Ahnung, was hat er gemacht, tigert durch irgendwelche Kochshows und darf essen, so. Der war regelmäßig Juror in irgendwelchen Kochshows, weil er sich einfach nur hingesetzt hat und gesagt hat, ja, ist lecker und ist nicht lecker. Und das ist auch so, das ist so schwierig bei solchen ganzen Persönlichkeiten, die halt so viel, erstmal so breit aufgestellt sind und auch auf der anderen Seite einfach so viel sich mit ihren Interessen beschäftigen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der Rainer Kallikallmund auch regelmäßig noch am Fußball zocken. So kann ja auch sein, dass er sich noch irgendwie am Sonntag noch auf den Bolzplatz stellt und ein paar Elfmeter schießt. Ja,
höchstens als Ball.
Nein.
Ja, nee, das war jetzt gemein.
Das darf man so nicht sagen.
Er hat ja jetzt abgenommen. Ich glaube, beim Fußball ist er tatsächlich zu konzentriert auf die Sache. Da kann er nicht wirklich.
Ist ja auch die Frage, vielleicht hat er ja auch, ich meine, er war ja Manager, er war ja nie Trainer. Mhm. So, und ich glaube, dann siehst du auch so einen Verein auch aus einer ganz anderen Perspektive. Ich denke mal, du denkst dann da wirklich rein wirtschaftlich und guckst, wie du den Verein voranbringst.
Ja, aber ich meine, du spielst oder guckst ja keinen Fußball und lässt dabei deinen Gedanken freien Lauf. Wenn du da Fan bist, dann hängst du am Fußball dran.
Ja, das stimmt. Aber guck mal jetzt, ich habe hier gerade ein aktuelles Bild vom Rainer Kallikallmund.
Zeig mal her.
Junge, das ist halt schon, das ist gruselig, ne?
Eieiei, steht er da noch in seiner alten Kleidung oder wie?
Nee, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Prozess, da kaufst du dir einmal einen Anzug und hast dann irgendwie am nächsten Tag schon wieder 10 Kilo runter und kannst schon wieder nachkaufen. Das ist schon krass, wenn man sich das mal anguckt. Vor allem auch so im Vergleich direkt. Ja, ist ein. Das Schöne finde ich, ich habe auch nochmal irgendwie neue Sachen gesehen von ihm. Und es ist immer noch derselbe Jung.
Ja, natürlich.
Also volle Bulle, so. Ja. Der redet immer noch gleich. Und ich meine, klar, dass er gleich redet, aber er hat auch immer noch dasselbe Feuer in der Stimme. Und kann halt nicht mehr so viel essen. So, aber ansonsten finde ich, also ist immer noch gleich sympathisch. Er sieht jetzt natürlich ein bisschen. Ich finde, er wirkt älter tatsächlich und auch ein bisschen, ist gruselig, dass er irgendwie ungesünder wirkt, aber so eine gewisse Portion Speck in den Backen, sag ich immer, hat er auch was. Ne? Ja, sag ich dir. Ja. Sieht halt auch einfach wohlgenährt aus, wie man früher so schön gesagt hat.
Er sieht schon älter aus, ich sehe es ja auch gerade. Aber ich meine, das macht wahrscheinlich, das ist ja auch, muss ja unglaublich hart für den Körper sein, so viel abzunehmen in so einer Zeit. Und da hat er einen guten Job gemacht. Also
da hat er einen sehr guten Job. Wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie viel du da selber noch zu beitragen kannst, wenn du eine Operation gemacht hast.
Ja,
ne?
Das stimmt, ja. Also, aber herzliche Glückwünsche können wir auf jeden
Galli,
Fall
mal aussprechen. Herzliche Glückwünsche auch von herzliche mir, absolut. Aber aus dem tiefsten Herzen. Also wirklich. Ja, starten wir mal weiter, wa?
Ja.
Vielleicht finde ich ja jetzt was Tolles. Was haben wir? Oh, auch aktuell. Wir haben Kiefer Sutherland. Wobei mir meine Mutter bis heute noch verklickern will, dass der Kiefer ausgesprochen wird.
Kiefer Sutherland.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kiefer, glaube ich. Kiefer
Sutherland.
Sutherland, ja.
Ja, aber jetzt, ich glaube, wir müssen erklären, warum es auch überhaupt aktuell ist bei uns beiden. Mhm. Möchtest du es übernehmen?
Ja, wir gucken uns gerne mal abends noch eine Serie zusammen an. Und nachdem wir unsere, ja, ich kann nur schon sagen, Lieblingsserie C leider abgeschlossen haben, RIP.
Auch große Empfehlung an dieser Stelle nochmal, ja. C auf Apple TV.
Fantastisch. Mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Sehr, sehr gut. Gucken wir uns jetzt 24 an, die ikonische Serie aus den 2000ern mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle.
Jack Bauer.
Ja, und ich dachte mir, okay, man kann viele Schauspieler nehmen, aber bei ihm dachte ich mir nochmal, boah, der hat ja schon so einen Ruf und auch einige Videos online als Alkoholiker.
Ja, also, grob unterwegs.
Der ist auf jeden Fall sehr grob unterwegs und das ist auch nochmal einer von einer anderen Schauspielergeneration, so mit Tom Hanks und Tom Cruise und diese großen Namen, die sich wirklich noch im goldenen Zeitalter des Fernsehens etablieren konnten. Und was macht der jetzt?
Naja, ich hatte es dir ja gesagt.
Was macht der, wenn er nicht
macht? Wir hatten ja letztens schon mal grob drüber philosophiert. Mhm. Ich hatte ja mal bei einer PR-Agentur gearbeitet in Köln und da haben wir so, musste ich irgendwie so komische Prominentenbetreuung machen auf dem roten Teppich vom, ich glaube, Lea hieß es, der Live Entertainment Award. Auch so eine komische Sparte von der Industrie irgendwie. Ist eine reine Veranstaltung, ein Award, eine Awardverleihung für die besten Live-Konzepte oder Live-Unternehmen.
Wow.
Ja.
Wofür gibt es eigentlich heutzutage keinen Award mehr?
Ja,
kann ich mir auch irgendwo bewerben? Geht das?
Wahrscheinlich. Gibt es bestimmt irgendwie awardmaker.com oder sowas. Aber da war ich und da war er lustigerweise eingeladen. Und mein Job war eigentlich nichts anderes als an der Tür zu stehen am roten Teppich und zu sagen, hallo, herzlich willkommen und dann durchs Headset irgendwie durchzugeben, wer jetzt gerade reinkommt und sie dann halt irgendwie zur Fotowand zu geleiten. Und er selber war da, lustigerweise, als Musik-Act. Und ich finde schön, als Musik-Act, ja.
Okay.
Also er singt jetzt und spielt auf einer unglaublich riesigen Gitarre Live-Country-Musik und es war super weird, ihn da zu sehen, irgendwie Jack Bauer auf der Bühne auf einmal mit einer Gitarre und einem Cowboy-Hut auf und dann fängt er an, wirklich Country-Musik zu singen. Und er ist gar nicht mal so schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Ich fand's gut. Er selber, muss ich sagen, kam mir recht unsympathisch rüber. Also es war so, er hat Hallo gesagt und hat dann aber so halb ignoriert und dann kam lustigerweise sein Manager so 2 Minuten später nochmal, hat sich umgedreht und kam zu mir und hat sich für ihn entschuldigt, dass er so unangenehm war und so unfreundlich.
Oh,
also,
lol.
Ich glaube, okay. Richtiger Hollywood-Star halt auch einfach.
Mm.
Aber was macht er sonst noch neben der Mucke? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht, wann er das letzte Mal irgendwie was gedreht hat. Ich glaube, 24 hat 2017 aufgehört. Jetzt so
aus. Erst?
Ich glaube schon, tatsächlich.
Ja. Wahnsinn. Also hat er diese Serie gute 17 Jahre durchgezogen, oder wie?
Ja, kommt hin. Ich meine, was sind das? Neun Staffeln? Und dann hast du wahrscheinlich immer so im Zwei-Jahres-Abstand irgendwie immer wieder eine neue Staffel bekommen. Er ist tatsächlich Familienvater, soweit ich weiß. Und ich glaube tatsächlich, der hat auch irgendwas mit Pferden zu tun. Doch, ich glaube wirklich. Ich glaube, er hat irgendwie, warte mal, lass mal kurz nachschauen. Ja, tatsächlich.
Ist er Züchter?
Ja, also nee, hat zumindest mal getan, ja.
Im Ernst jetzt?
Ja.
Wow.
Er war tatsächlich, der Artikel ist von, lass mich mal kurz gucken, das ist eine komische Quelle, aber der Artikel ist von 2018 und da steht tatsächlich, dass er der bestbezahlteste TV-Star ist. Auch eine schöne, auch eine super
was?
Schöne.
Ja, Ernst?
Ja, es
jetzt?
Ist auch eine schöne Beschreibung irgendwie.
Was?
Der Ordnungsfanatiker und der Zeit bestbezahlte TV-Star, der mit 13 schon Sex hatte, lebt heute nur mit seinem größten Laster, dem Alkohol. Zweimal wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt, saß Kiefer 2007 sogar 48 Tage im Knast. Einmal prügelte er einen Mann in einer Bar krankenhausreif, hasste sich danach dafür. Feiern und Trinken ist ein Stressventil, zu dem er sich offen bekennt. Meist verläuft das friedlich, wie 2005 in London, als er sich mit Genehmigung des Hotelpersonals in einem dekorierten Weihnachtsbaum warf. Ja, klingt, als würde er tatsächlich nur sich selber gut tun, in Anführungszeichen. Der säuft sich die Hucke zu. Und ich denke mal, bei seinem Bankkonto auch mit hoffentlich edlen Tröpfen.
Und ich will den Alkohol nicht verherrlichen. Es werden immer mehr neue Informationen und Kenntnisse und Studien über den Alkohol und seine Gefahren bekannt, vor allem als karzinogener Stoff. Aber, so, und jetzt mal ein Plädoyer für den Alkohol. Alkohol ist einfach eine geile Sache. So, sage ich jetzt, denn, hier, unsere Welt, vor allem aktuell, versuchen wir ja gesellschaftlich liberaler zu gestalten. Das ist jetzt ein weiter Schwung, ja, aber stay
okay,
with me.
Okay.
Stay
ja,
with
ich bin
me.
Voll bei dir.
Und das feiere ich auch. Wir geben Menschen mehr die Gelegenheit oder versuchen es und kämpfen dafür, dass Menschen sich auf alle Arten ausleben können und so auch gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben können. LGBTQIA+, People of Color, alles Mögliche, Gleichberechtigung oder sich dafür entscheiden, vielleicht das Geschlecht zu ändern. Ja, aber gleichzeitig wird mir gesagt, du rauchst zu viel, du nimmst zu viele Drogen, du trinkst zu viel. Und ich denke mir, das ist ja auch nur eine Liberalisierung meiner selbst.
Warum lassen die Leute eigentlich einfach sich selbst sein?
Genau, denn das ist ja, da wollen wir ja mit der Muße hin, sich selbst kennenlernen, sich mit sich selbst befreunden, diese Gedanken ertragen, die man nachts nicht mal mehr im Bett beim Einschlafen hören kann, weshalb man sich Podcasts reinzieht.
Und natürlich unseren Podcast.
Und natürlich unseren
Stelle.
Podcast. Diese Kontrolltendenz, dieses alles besser und Leben komplett im Griff haben und steuern können. Kiefer Sutherland ist da einfach ein Märtyrer für uns. Der wird wahrscheinlich an Nierenkollaps oder Leberkollaps sterben. Aber er zeigt uns, Muße heißt auch einfach mal anders werden. Anders werden im Sinne, mehr sich selbst Zeit geben.
Gut, da muss man jetzt auch dann an der Stelle vielleicht nochmal anknüpfen, dass ich jetzt nicht behaupten würde, dass es Kiefer Sutherland sowohl gesundheitlich als auch mental unglaublich gut geht.
Wahrscheinlich also, nicht. Wahrscheinlich überhaupt nicht.
Wahrscheinlich absolut gar nicht. Aber ich kann das schon in gewisser Weise unterschreiben, was Dara gerade gesagt hat. Also ich glaube, er wollte jetzt damit nicht unbedingt sagen, dass Alkohol toll. Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht? Alkohol ist der Gegenpol zu unserer Effizienzgeilheit heutzutage. Alkohol führt uns zur Muße. Wer kennt's nicht? Besoffen nach Hause stolpern, ins Bett fallen und einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen. Dieses sich selbst durchlässiger machen für seine eigenen Gedanken, sich selbst in eine Verfasstheit bringen mit bewusstseinserweiternden Substanzen, die es uns vielleicht eher ermöglicht, mit uns selbst in Kontakt zu treten.
Einfacher,
und Muße zu genießen.
Würde ich fast sagen.
Einfacher, ja.
Das
warum nicht?
Das.
Und was auch immer euer Laster ist, Rauchen, Kiffen, Alkohol, sexuelle Hingabe, sich selbst bemitleiden.
Roberto, du bist
mir
besoffen.
Scheißegal. Roberto, du bist besoffen. Mir scheißegal, aber weg von diesem Effizienzdenken. Ich muss machen, machen, machen. Ich muss produzieren, ich muss mich selbst vermarkten und createn und verbessern. Nee, Kiefer Sutherland macht sich sein Vino auf und denkt euch, scheiß auf euch alle. ich gebe mir jetzt Zeit für mich und meinen Alkohol.
Wobei man das auch sagen muss, dass er das sehr wahrscheinlich tut, weil er auch seine, keine Ahnung, 60 bis 100 Millionen Dollar auf dem Konto hat und auch in keinster Weise auch nur irgendwelchen großartigen Verpflichtungen gegenübersteht.
Aber was bei Kiefer und bei dir und bei mir und bei jedem anderen, der sich mal richtig einen hinter die Binde schüttet,
auch was habe ich letztens gelesen? Ist, den Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe kippen.
Fantastisch.
Das, was bei uns allen gleich ist, wir wissen, okay, ich gebe jetzt die Kontrolle auf. Ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich auf mich selbst
ein. Findest du? Ja. Weil ich tatsächlich, ich finde es super interessant, weil wenn ich über Drogenkonsum, sowohl Alkohol als auch jegliche andere Form von Drogen irgendwie nachdenke, dann denke ich mir tatsächlich, ich nutze das nur bis zu dem Punkt, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Oder beziehungsweise nehme ich das zumindest als Ziel, weil ich finde, gerade Alkoholkonsum macht eigentlich nur so richtig Spaß, wenn du trotzdem noch dich voll unter Kontrolle hast und weißt, was passiert. Sodass du so gesehen die Vorteile des Alkohols, des, keine Ahnung, nervositätslösend, motivierend, stimmungssteigernd, vielleicht Lockerheit irgendwie, sodass du die Vorteile halt auch wirklich mitnehmen kannst und nicht am Ende einfach nur abgeschmiert in der Ecke liegst und
Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt. Aber am Ende läuft es bei allen, die saufen, und das kann mir keiner erzählen, also wenn ihr in Gesellschaft sauft, habt ihr das gleiche Ziel. Ihr wollt die Tabuisierung des Andersseins entkräften. Ihr wollt mehr ihr selbst sein und dazu ist Alkohol Mittel zum Zweck. Ihr sagt, sorry, das und das ist passiert.
Roberto war besoffen.
Der kann dafür nichts. Sich, weißt du, dem Kontrollzwang entziehen und sich der Muße hingeben. Dem Abend, seinen eigenen Gedanken und sich von seinen eigenen Gedanken steuern lassen. Denn wenn du besoffen bist, dann reagierst du ja nicht mehr so gut. Dann ist dir das um dich herum
aber schon egal. Aber kannst du dich dann in dem Zustand noch großartig mit dir selbst auseinandersetzen?
Egal in welcher Form, ja. Ja, ich würde schon sagen. Also egal, ob man sich denkt, hängt überm Klo, ach du dummer Hurensohn. Darf ich Hurensohn sagen?
Bestimmt,
ja, okay. Was hast du heute wieder so viel getrunken? Jetzt guck mal, wie malat du bist. Oder ob ich da rausgehe und nur noch
auch schön
denken kann und einfach nur Leute voll labern mit irgendeiner Scheiße. Es geht um mich. Ich habe mich aktiv darauf eingelassen, mich jetzt hier zu besaufen. Ich habe die Kontrolle an mein irgendwas in mir gegeben. Ich weiß, von außen lasse ich mich jetzt nicht mehr steuern. Aber irgendwas in mir steuert mich. Und da kommen immer mal wieder Gedanken hoch, auch bei anderen Drogen. Vielleicht sollten wir auch mal über Drogen
reden. Können auch gerne über Drogen reden.
Aber ein andermal. Deshalb, also ich finde, mit seinem Alkoholkonsum ist Kiefer Sutherland ein gutes Vorbild für uns alle.
Ja, können wir so stehen. Können wir so stehen lassen.
Ist okay, lassen wir so stehen. Kommen wir vielleicht irgendwie in einer anderen Folge nochmal drauf zurück, aber können wir gerne jetzt erstmal so stehen lassen, ja.
Mir ist auch gerade ein Name eingefallen, da ist mir zum Nichtstun auch viel gekommen, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier einfach so sagen soll oder mir das Pulver hier sparen.
Ja, ich würde mir das Pulver lieber aufsparen.
Ich spare das Pulver lieber, ja.
Oh, hier. Yeah. Im Zettelchen steht Mama.
Mama, ja.
Meine Mama jetzt? Wollen wir über meine Mama sprechen? Einfach über Mamas.
Einfach über Mamas. Also ich dachte mir beim Zettelschreiben, okay, das sind alles sehr vielbeschäftigte Menschen. Aber so der am vielbeschäftigste Mensch in meinem Leben war für mich so Mama. Und Papa natürlich auch. Aber bei Mama habe ich es gemerkt. Oder bei unseren Müttern. Mit dem Rauspressen aus der Röhre, sagen wir mal so, hat sich ja, aka Geburt, verlegt sich ja der Lebensmittelpunkt der Eltern schon ein Stück weit auf die Kinder. Wenn alles okay ist in der Familie und bei den Eltern und die Eltern auch beide wissen, dass sie ein Kind haben, die Mutter wird es ja wohl mitbekommen, dann kümmert man sich ums Kind. Freizeit? Wo? Oder Zeit zum Nichtstun und alles nochmal überdenken.
Ich glaube tatsächlich auch, dass das auch eine gewisse Frage ist von Es ist schwer. Also ich denke jetzt bei meiner Mutter gerade mal darüber nach. Es hängt ja zum einen erstmal davon ab, wie alt die Kinder sind.
Ja.
Dann, wie viele Kinder es sind. Und man muss ja auch dazu sagen, es hat ja, also, ne, es kann ja auch genauso gut umgekehrt sein, dass sie, keine Ahnung, entweder dass beide Eltern am Arbeiten sind und die Kinder tagsüber irgendwie in einer Kindertagesstätte sind. Oder dass, keine Ahnung, es gibt ja hunderttausende Kombinationen von irgendwie Arbeiten und Familie großziehen. Aber ich glaube, bei Mamas ist es so die Frage von, wie viel verwirklichst du dich noch selbst? Oder wie viel, oder ich sag mal, die Selbstverwirklichung und das mit sich selber beschäftigen geht ja einher am Ende mit der Familie.
Ja, das ist halt die Frage.
Es ist halt eine Frage der Prioritätensetzung am Ende auch. Ja. Oder auch irgendwo so das, ja, auch eine Frage des Interesses fast irgendwie.
Für die Kinder jetzt.
Ja.
Oder an den Kindern.
Ja, oder auch so am Ganzen drumherum. Ich meine, es hängt von der finanziellen Situation ab. Es hängt von den Gegebenheiten mit der Partnerin ab. Es hängt irgendwie von so vielen Faktoren ab, dass es so schwierig ist, da irgendwie über Mamas und das Nichtstun zu sprechen, weil man sagt ja so schön, Mama sein hört nie auf, aber die wirklichen Tätigkeiten, die mit dem Mama sein einhergehen, hören ja dann doch spätestens zu dem Zeitpunkt auf, wo die Kinder das Haus verlassen und ausziehen oder, wie man so schön sagt, auf eigenen Beinen stehen.
Flügge werden.
Ja, genau, Flügge werden ist auch ein schöner Begriff.
Ja, aber angenommen mal noch in dieser Zeit, 0 bis 18, 20, 22, wann auch immer man auszieht. Oder sagen wir mal bis 18, weil ja dann das Kind auch erwachsen ist im Anblicke des Rechts und
man hört
den alten Juristen noch ein bisschen. Ich weiß nicht, also da ist es halt für mich ein Grenzfall, ob Muße dann nur man selbst ist, denn eine Mutter-Kind-Beziehung oder allgemein die Eltern-Kind-Beziehung hat auch so eine Einheit zur Folge.
Hat die Muße nicht auch in gewisser Weise irgendwas mit Emotionen zu tun?
Ja, natürlich. Emotionen so zulassen, reflektieren
also
können.
Und ich sag mal, im Laufe eines Großziehung, keine Ahnung, ich weiß, was ich meine. Also im Laufe des Zeitraumes, wo du die Kinder bewirtest und irgendwie schaust, dass die Kinder
das. Da wird noch ein Bierscher sein.
Genau, genau so. Ich glaube, im Laufe dieser Zeit ist es ja auch so, dass du als Mutter auch immer wieder anders an die ganzen Sachen rangehst und du vor allem, das worauf ich eigentlich hinaus wollte, du halt unglaublich viele Emotionen auch einfach erfährst.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube fast, dass so, also emotional und psychisch kann dich das ja auch schon in gewisser Weise ziemlich ausbrennen. Auch wenn es nur positive, also es sind nie nur positive Emotionen, aber du hast so ein krasses Hormon-Emotionsdurcheinander irgendwie in dir, wenn du mit Kindern tagtäglich arbeitest oder dich um sie kümmerst.
Ja.
Ich glaube fast, da bist du so ausgelastet, du kannst ja auch noch nicht einmal großartig nachdenken am Ende, wenn du im Bett liegst oder so. Du legst dich halt hin und so und bist da dann wegknacken.
Ja, stimmt. Eigentlich all deine Gedanken gelten deinen Kindern.
Ja, und ich finde es super interessant. Also ich meine, ich hatte mich auch letztens mit meinem Vater mal darüber unterhalten. Du musst ja so eine Familienplanung dann doch schon in gewisser Weise vorplanen und ich hatte halt meinen Vater gefragt, hast du das wirklich geplant? Also zur Erklärung, ich habe 3 Geschwister, so wir sind 4 Kinder zu Hause, das heißt, es ist schon eine recht große Familie und vor allem über einen ziemlich großen Zeitraum gestreckt. Also wir sind mit großen Abständen voneinander und also so immer Minimum 4 Jahre, glaube ich. Und er meinte, dass es natürlich nicht zu planen ist, gerade jetzt mit den Kindern, aber am Ende ist es so eine Art von, okay, dann machen wir das jetzt. Und weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, du hast einfach so diesen, genau das, was du gerade sagtest mit diesem, deine Priorität oder dein Interesse gilt dem Kind, du hast halt einfach so krass dieses Ding von, alles klar, ich habe jetzt diese Familie oder ich habe zumindest dieses Kind und dann bleibt dir auch gar nicht mehr so viel anderes übrig, als in den Anfangsjahren zumindest zu akzeptieren, dass das jetzt gerade irgendwie dein Mittelpunkt im Leben ist. Ich meine, Kinder sind jetzt nicht so wie Tierbabys, die nach einer Woche gefühlt alleine wohnen können. Und ich meine, die überleben halt nicht, wenn du nicht da bist. So. Und die sind ja, also wir als Mini-Menschen sind ja so unselbstständig.
Selbstmördermaschinen.
Es ist gestört.
Selbstmördermaschinen.
Ich find's irre. Also so, das ist, du kannst nichts machen. Nichts.
Nee. Du guckst auf der Schaukel kurz weg, vielleicht kann Tod. Ich hier auch das Gerüst runter. Nee. Oh Gott, ja, mir gerade ein bisschen was. Aber ja, Kinder greifen in Steckdosen. Du kannst denen nichts geben, was größer ist als eine Kippe, weil sie es sonst verschlucken und ersticken. Du kannst denen nicht mal Alkohol geben, damit die sich ein bisschen beruhigen. Was machst du denn mit den kleinen Zellhaufen?
Der Dara und der Alkohol, das ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, ich hab richtig Bock jetzt, nachdem ich so viel über den Alkohol geredet
habe. Ja, das muss man ja auch dazu sagen, um das auch vielleicht nochmal zu erwähnen. Normalerweise war hier auch der Plan, dass wir pro Folge auch immer wieder einen schönen Tropfen, zumindest irgendwas zu trinken da haben. Wir haben es dieses Mal tatsächlich gar nicht gemacht. Ich weiß auch,
ist
im Eifer des Gefechts irgendwie untergegangen. Was man ja auch ändern kann, ne?
Ja, aber ich glaube, wir kommen auch schon langsam zum Ende, oder nicht?
Wir können es fast eigentlich so beenden.
Ja, oder?
Ich glaube auch. Also, ich glaube fast, wir können es so beenden und das schöne Getränk auf die nächste Folge schieben. Und ich würde auch an der Stelle mich anbieten, mich um das nächste Getränk zu kümmern.
Okay, das hört sich doch nach einem guten Deal an.
Okay, dann machen wir das so.
Und nochmal vielleicht so als kleine abschließende Worte meinerseits.
Bitte.
Jetzt ist der beste Zeitpunkt für Muße. Ob ihr euch diesen Podcast dabei anhört, ob ihr einfach im Bett liegt, einen Joint raucht, ein Buch liest, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Es ist immer der beste Zeitpunkt für die Muße. Gönnt euch mal Zeit. Nee, es ist so. Gönnt euch mal Zeit für euch selbst.
Ja, ich würde, glaube ich, als Abschied noch einen richtig schönen Einspieler mit reinbringen.
Ich würde mich freuen.
Tschüssi.
Ciao, ciao.